Hallo und herzlich willkommen zu PsychKnowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr natürlich schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFH. In der heutigen Folge spreche ich mit Marie Plag aus Bordesholm in der Nähe von Kiel über ihre Arbeiten mit der neuromotorischen Entwicklungsförderung. Es gibt also natürlich wieder super viel Neues zu lernen. Diesmal auch, wie immer, kurz, knapp und auf den Punkt für euch zusammengefasst. Marie ist Diplompsychologin und hat Zusatzqualifikationen als Kinder- und Jugendtherapeutin, Gestalttherapeutin und Supervisorin. Worüber wir aber heute mit ihr reden wollen, ist das, was sie schon seit 2003 praktiziert, nämlich den Ansatz der neuromotorischen Entwicklungsförderung oder auch INPP. Hallo Marie.
Ja, hallo und guten Tag.
Toll, dass du heute mit uns das Wissen zu diesem spannenden Thema teilen wirst. Erklär uns doch mal bitte zuallererst, was ist denn neuromotorische Entwicklungsförderung?
Also, zunächst einmal, jeder Mensch auf der ganzen Welt durchläuft neuromotorische Entwicklung. Mhm. Und neuromotorische Entwicklung müssen wir durchlaufen, weil unser Wahrnehmungs- und Wahrnehmungsverarbeitungssystem uns ja mitgegeben ist für die Auseinandersetzung mit der Welt. Und Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung ist genauso essentiell, existenziell wichtig wie Atmung und Herzschlag. Mhm. Und wird gesteuert über das autonome Nervensystem.
Okay.
Dann noch ein Satz auf deine Frage, was das ist. Jede, aber auch jede Regung, sei es ein Bild, das du siehst, ein Ton, den du hörst, ein Gefühl, das du fühlst oder ein Gedanke, den du denkst, braucht eine Entsprechung im Nervensystem. Mhm. Und diese existenzielle Arbeit leistet in jeder Sekunde unser autonomes Nervensystem, das genauso automatisch Atmung und Herzschlag reguliert. Und das muss entwickelt werden. Dafür durchlaufen wir neuromotorische Entwicklung, weil wir brauchen Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung, weil wir uns bewegen können. Drehst du den Kopf zur Seite, dann nehmen deine Augen und nehmen deine Ohren bereits veränderte Reize auf. Und Bewegung und Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung und Bewegung und Gehirnentwicklung sind eins. Mhm. Und in der neuromotorischen Entwicklungsförderung wissen wir darum, wie das Nervensystem sich im Lauf der Schwangerschaft, unter der Geburt und im ersten Lebensjahr grundlegend entwickelt. Und diese Bewegungsentwicklung, die wir nun mal brauchen zum Leben und zum Aufrichten, die wird mit Hilfe von Reflexen angeleitet. Und diese Reflexe bringen gleichzeitig die Gehirnentwicklung hervor. Und in der Entwicklungsförderung kennen wir die Logik dieser erwachenden Reflexe, die reif werden müssen zu bestimmten Zeitpunkten. Mhm. Mhm. Die bringen das also sind Impulse für die Gehirnentwicklung und diese sogenannten vorgeburtlichen und frühkindlichen Reflexe, die müssen auch wiederum Pi mal Daumen bis zum Ende des ersten Lebensjahres integriert werden. Und integriert bedeutet, dass da reifere Reflexketten, unser sogenanntes Aufrichtungs- und Posturalsystem rauskommt. Und wenn es da Entwicklungsstörungen, Entwicklungshemmungen, Entwicklungsverzögerungen in diesen frühen Reflexen gibt, dann funktioniert der Bewegungsapparat nicht gut, der Aufrichtungsapparat und auch in der Folge davon Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung nicht gut.
Okay, das heißt, du arbeitest dann mit Säuglingen oder und beobachtest die und schaust, ob da Reflexe nicht richtig entwickelt sind. Habe ich das richtig sozusagen laienhaft zusammengefasst jetzt?
Nee, das hast du nicht richtig verstanden.
Okay, dann korrigier mich bitte.
Ja, weil der Ansatz als solcher, neuromotorische Entwicklungsförderung INPP, ist evaluiert für Kinder ab dem 5. Lebensjahr. Die Beobachtung okay. von Säuglingen, die haben andere Menschen gemacht, insbesondere Jean Ayres. Und die hat beschreiben können, wieso unser Posturalsystem und die Stützfunktionen der Intelligenz ausmacht. Und die Stützfunktionen der Intelligenz sind Ausdauer, Motivation, Feinmotorik und Impulskontrolle. Genau. Und wenn das nämlich nicht reif ist, dann sind die intelligenten Leistungen beeinträchtigt. Und dann machen wir Entwicklungsförderung. Gleichwohl schaue ich mir Babys gerne an, weil da kann ich diese frühen Reflexe sehen und ich schreie jedes Mal Hurra, wenn ich sie sehe. Aber mein Ansatz ist für größere Kinder gemacht.
Ah, okay. Das heißt, du arbeitest mit Kindern ab 5?
Genau.
Ungefähr. Und jetzt hast du ganz viel von Wahrnehmung gesprochen gerade. Und dieser Podcast ist ja vor allen Dingen für Psychologie-Studierende gedacht. Und Wahrnehmung ist natürlich eines der Punkte, die in den ersten Semestern in der Biopsychologie und auch in der allgemeinen Psychologie ganz oft vorkommt. Was bedeutet das sozusagen, die Wahrnehmung entwickelt sich an der Stelle? Und wo ist das für dich relevant in deinem Arbeiten? Also wie arbeitest du damit tatsächlich?
Also zunächst einmal nicht nur die Wahrnehmung, sondern vor allem die Wahrnehmungsverarbeitung ist ja von größter Bedeutung dafür, dass ein Kind entscheidet, ich hebe jetzt meinen Finger und gebe meine Antwort oder das eben nicht kann.
Schönes Beispiel, ja.
Ja, und diese Impulskontrolle beziehungsweise die Verarbeitung von einer Reizaufnahme bis zu dem, was dann im Großhirn damit passiert. Ich laufe weg oder ich kämpfe oder ich melde mich und äußere mal meinen Gedanken und so weiter. Das ist Wahrnehmungsverarbeitung. Wenn diese frühen Reflexe nicht richtig integriert sind und unser Aufrichtungssystem nicht sich richtig entwickelt hat und beispielsweise das Kind Kortexenergie braucht, alleine um ruhig sitzen zu können oder gerade stehen zu können, dann ist der Kortex nicht frei zum Spielen oder zum Lernen. Und wir haben Kinder, die nicht stehen können. Wir haben Kinder, die sitzen am Stuhl und fallen einfach runter. Wir haben Kinder, die sind in ihrer Muskulatur so schwach oder in ihrer Koordination so ungesteuert, dass normale Anforderungen wie zum Beispiel Wasser einschütten ins Glas oder ein Bild malen oder ein Brot schmieren, dass das nicht funktioniert. Teilweise, weil die Kinder so wenig Kräfte haben, dass sie das nicht hinkriegen. Teilweise, weil die Koordinationen nicht funktionieren.
Und jetzt hast du gerade gesagt, das kommt, weil die Kortex-Energie sozusagen für etwas anderes verbraucht wird. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern?
Ja, genau. Unser autonomes Nervensystem macht, dass Atmung und Herzschlag einfach funktioniert. Aber unser autonomes Nervensystem, das braucht auch eine Basis, damit du jetzt hier gerade sitzen kannst, mir zuhören kannst und nicht einfach von deinem Stuhl fällst. Und ja, du lachst, aber das ist genauso existenziell wie Atmung und Herzschlag. Und das erzähle ich auch gerne rauf und runter, weil die Erdanziehungskraft wirkt in jeder Sekunde auf uns. Und den Kindern sage ich immer, die Erdanziehungskraft schläft nie. Und deshalb muss dein Gleichgewichtssinn in jeder Sekunde genauso stark sein wie die Erdanziehungskraft. Weil nur deshalb können wir aufrecht sein. Und der Gleichgewichtssinn misst also bei jeder Drehung des Kopfes unsere Lage im Raum und stellt, und im Zusammenhang mit diesem autonomen Nervensystem stellt unser ganzer Muskelapparat sich darauf ein, dass du aufrecht sein kannst. Und es gibt einen Reizfilter und unwichtige Sachen, die du vielleicht gerade aus deinem Fenster siehst, die kommen nicht im Gehirn an. Das passiert automatisch in jeder Sekunde. Und wenn das nicht funktioniert, weil dein Gehirn aufpassen muss, weil die Erdanziehungskraft dich vom Stuhl zieht, dann kannst du mir nicht so gut zuhören.
Ja, ich lache auch genau deswegen, weil diese Dinge, die du gerade beschreibst, natürlich für einen gesunden Menschen überhaupt nicht greifbar sind, ne? Sondern
die Genau.
Also wir atmen, es ist normal und wir stehen und sitzen und es ist auch normal und es ist gar nicht vorstellbar, dass es eben nicht so sein kann.
Ja, aber wenn du dann anfängst, Kinder zu beobachten, dann ist das wirklich manchmal dramatisch, wenn Sechsjährige nicht 10 Sekunden auf ihren Füßen stehen können. Mhm. Ich habe manchmal Kinderfüße in den Händen, die sind weich wie Marshmallows und müssen damit eben irgendwie zurechtkommen. Und wenn, du hast recht, das ist kaum vorstellbar, weil es eben gesteuert wird vom autonomen Nervensystem. Mhm. Und das autonome Nervensystem muss sich tatsächlich entwickeln. Und schau, Wasserwelt, 9 Monate sind wir im Bauch in einer Wasserwelt und Stück für Stück wird dieses zunächst eben alles Lebensnotwendige eingerichtet. Und ab Zeitpunkt der Geburt, wenn wir dann die Luftwelt betreten, müssen bestimmte Fähigkeiten ausgeprägt sein. Und deshalb muss optimalerweise nicht nur die Fähigkeit, Essen und Trinken zu sich zu nehmen und atmen zu können, reif sein, sondern es muss auch eine Grundlage dafür geben, dass das Kind Stück für Stück sich mit der Erdanziehungskraft auseinandersetzen kann. Und das machen die Kinder über die Meilensteine der Bewegungsentwicklung, die die alle Menschen, die mit Kindern arbeiten, Pädagogen, Physiologen, Psychologen und so weiter, Mediziner hoffentlich, die kennen diese Meilensteine. Und jeder dieser Meilensteine der Bewegungsentwicklung, Kopf heben, erste Drehung vom Rücken auf den Bauch, später vom Bauch auf den Rücken, und so weiter, trainiert je unterschiedliche Muskelgruppen. In der langsamen Aufrichtung bis zum 10. bis 18. Lebensmonat, das ist normal, dass Kinder eigentlich erst in der Zeit sich auf die Füße stellen.
Das berühmte, das erste Mal hochziehen.
Ja. Nee, das ist was anderes.
Oh, das ist
sind
was schon, anderes.
Ja, das sind Vorschritte für diesen freien Gang entgegen der Erdanziehungskraft.
Okay.
Und wir teilen das mit allen Sozialwissenschaftlern, dass dieser Schritt des freien Gehens hat die Zeitspanne von 10. bis 18. Lebensmonat. Mhm. Das gilt alles als normal. Mhm. Gedanken machen wir uns, wenn die Kinder nach dem 18. Lebensmonat nicht auf die Füße kommen. Dann nehmen wir das als Zeichen der Entwicklungsverzögerung und fragen, wie kommt es, dass das Kind nicht in die Aufrechte kommt.
Ja, das ist ja ein ganz klassisches Zeitfenster auch der Entwicklungspsychologie, was du gerade genannt hast, ne? Und es geht wahrscheinlich gar nicht darum, ich sag mal, so ein klassisches Helikopter-Mutter-Ding zu triggern und zu sagen, mein Kind kann aber jetzt und muss bis dahin das können und bis dahin das können, sondern es ist ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess, den ihr begleitet und versteht oder verstanden habt an der Stelle, oder?
Also ich traue mich sogar zu sagen, wir teilen diese Meilensteine mit allen Fachleuten auf dieser Welt, die sich mit diesen Lebensphasen beschäftigen.
Ja, okay.
Und widersprechen keinem einzigen dieser Fachleute.
Ja.
Und gesellschaftlich tatsächlich sogar im Gegenteil sind wir manchmal fast ein bisschen missionarisch unterwegs, den Leuten davon zu erzählen, was die biologische oder evolutionäre Entwicklung braucht. Nämlich, sie brauchen nicht, dass die Kinder frühzeitig hingesetzt werden. Die brauchen nicht den Schnickschnack, den die Industrie uns zur Verfügung stellt. Die brauchen nur die natürliche Bewegungsentwicklung, damit alle groben und feinen Muskeln sich gut einrichten können. Mhm. Und indem wir von dieser natürlichen Entwicklung sprechen, beziehungsweise wir schauen uns eben an, ist das, was das Kind zu diesem Zeitpunkt an Bewegung gezeigt hat, ist das reif in Bezug auf diese Meilensteine oder ist es das nicht?
Mhm. Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, was das für deine Arbeit bedeutet, also wie du dir die Kinder anschaust, ist das Kind reif oder ist es nicht reif? Was mich aber jetzt natürlich nochmal interessieren wird, ist, wie sieht denn dein Alltag aus? Also wir haben auch sehr viel über psychologische und biopsychologische und entwicklungspsychologische Grundlagen gesprochen, aber wie genau arbeitest du damit? Also wie können wir uns das vorstellen, deine Sitzungen sozusagen auch?
Menschen rufen an und inzwischen sagen ganz viele, oh, die Erzieherin hat gesagt, bei meinem Kind gibt es noch den Moreau-Reflex. Oder sie sagen, da sind motorische Schwierigkeiten und die Erzieher sagen, es könnte daran liegen, dass die Reflexe nicht richtig ausgereift sind, sagen sie meistens. Dann erkläre ich den Menschen, dass ich hier weder Psychologie noch Medizin mache, sondern Physiologie. Und okay. Ich erkläre ihnen eben, was die Grundlage unseres Vorgehens ist. Und es gibt dann ein Anamnesegespräch unter Erwachsenen über das Kind. Und die Eltern kommen mit der Sorge, das Kind lernt nicht lesen oder hat Schwierigkeiten, obwohl alle Intelligenz vorhanden ist. Oder das Kind zeigt Ängstlichkeiten und traut sich neue Situationen nicht zu, ist immer scheu und jede neue Situation ist ein Stressfaktor, der lange vorbereitet sein muss und so weiter und so weiter. Das sind Anlässe, weshalb Eltern sich Sorgen machen und hier anrufen. Mhm. Dann in dem Anamnesegespräch frage ich aber entsprechend unseres Wissens ganz, ganz viele Sachen zu der Symptomatik. Und ich frage zum Beispiel noch, wie schläft das Kind, wie isst das Kind, also im Sinne von Essen, wie nimmt es Nahrung zu sich. Auch da zeigen sich dann ganz oft Empfindsamkeiten, Empfindlichkeiten, Unverträglichkeiten oder sowas. Und Leute haben das gar nicht mit auf dem Schirm, dass das Symptome sind, die mit dazugehören. Ich frage nach Schmerzen, ich frage nach den Entwicklungsabläufen. Kann das Kind Fahrrad fahren? Ja, es kann Fahrrad fahren, aber es ist immer so angestrengt und das tut es nicht gerne. Oder es schafft den Berg nicht, während der kleine Bruder das schon schafft. Sie erzählen ganz viel und wir tragen zusammen, was eben motorisch möglich sein müsste. Und ich mache mir ein Bild davon, was eben tatsächlich nicht stattfindet.
Okay. Und mit einem Bild davon meinst du, du schaust dir das Kind an wahrscheinlich, oder?
Nee, zunächst
auch
nicht.
Auch noch nicht, okay.
Die Anamnese findet im Gespräch statt. Ich bitte die Eltern, dass sie ein Foto mitbringen, ein Ganzkörper-Spontan-Foto und sehe dann ganz häufig die motorische Entwicklung schon. Ich frage auch dann irgendwann nach Schwangerschaftsverläufen und Geburtsverläufen. Und je wahrscheinlicher Unregelmäßigkeiten in der Schwangerschaft und unter der Geburt stattgefunden haben, zu früh, zu spät, zu lang, zu kurz, mit medizinischen Eingriffen jeglicher Art, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ausreifung der Reflexe nicht ganz regulär oder physiologisch stattgefunden hat. Und ich kann dann den Eltern erklären, wie eben die frühe Schwangerschafts- und Geburtsgeschichte sich niederschlägt in den Symptomatiken, die wir zusammengetragen haben.
Okay.
Und Eltern gehen in der Regel aus diesem Gespräch raus und verstehen zumindest, warum ihr Kind, irgendwie ein klein bisschen anders ist, ohne dass es richtig auffällig ist.
Okay.
Und ich erkläre ihnen dann natürlich, sie haben dann natürlich immer noch die Entscheidungsfreiheit, wollen sie kommen oder nicht, weil was sie machen müssen oder was wir tun. Als nächstes lerne ich dann das Kind kennen und mache dann motorische Tests. Und ich zeige ihnen und auch erkläre den Kindern, wie ihr Körper funktioniert oder nicht funktioniert. Und wir arbeiten mit neuromotorischen Standardtests und sehen dann eben an der Koordinationsfähigkeit, an dem Gleichgewicht, das die Kinder zeigen oder nicht zeigen, wie reif das motorische System ist.
Verstehe, okay.
Und wir testen dann auch noch diese Reflexe, mit denen wir arbeiten. Das sind insgesamt nur ganz wenige. Und dann, das ist das Wundervolle an diesem Ansatz, finden sich immer die Punkte, also die Punkte in der Entwicklung, an denen Bewegungsimpulse fehlten. Und die geben wir mit Hilfe von einem Bewegungsübungsprogramm. Das sind immer nur ein oder zwei Übungen. Und die Nachteile unseres Ansatzes sind, sie müssen gemacht werden. Körper muss benutzt werden.
Schade, nichts mit Zauberei.
Nein, nichts mit Zauberei. Und man kann nicht das Kind abgeben und fertig kommt es dann wieder raus.
Okay.
Aber und diese Übungen, die dauern höchstens 5 Minuten am Tag.
Okay, perfekt.
Und die, ja, wirklich perfekt, weil die Kinder lieben sie in der Regel. Wir haben sehr wenig Schwierigkeiten, die Übungen umzusetzen.
Mhm.
Wenn das eine Routine im Alltag gefunden hat, dann ist das auch für die Eltern leicht. Und die Kinder machen ungefähr 8 Wochen nur diese Übung, diese 1 oder 2. Und damit entfaltet sich das Nervensystem. Die Reflexe werden, die frühen, mit denen wir arbeiten, werden ausgereift,
ja,
um sie dann zu integrieren. Und das funktioniert eben hervorragend, weil diese uralten Reflexe angeboren sind und sich sehr gut ansprechen lassen.
Okay, verstehe.
Und dann kommt die Familie nach 8 Wochen wieder und dann gibt es neue Übungen oder auch die alten wieder.
Mhm.
Und so stellen wir die Basis, also die neuromotorische Basis wieder her und stabilisieren die.
Okay, das klingt mega spannend und ich habe auch festgestellt, dass die Zeit schon wieder super fortgeschritten ist. Was mich aber wirklich noch interessiert und was ich auch für die Hörer nochmal wichtig finde, ist, wir haben im Vorfeld auf diese Vorbereitung des Podcasts darüber gesprochen, dass es zu dem INPP ja eigentlich keine gute Studienlage gibt. Das heißt, vermutlich wird man dir häufig etwas vorwerfen wie, das funktioniert nur, weil du dran glaubst oder wir haben das Thema vorhin gehabt, Zauberei. Bevor ich dich bitte, dass du nochmal in 3 Sätzen zusammenfasst, was für dich das Wesentliche ist, was alle Hörerinnen und Hörer heute mitnehmen sollen, würde ich dich nochmal ganz kurz bitten, was du denn Menschen entgegnest, die sozusagen nicht an dich glauben oder dir sagen, es ist nicht im Einklang mit der Wissenschaft.
Ich sage Ihnen, dass Sie recht haben. Und INPP, das INPP, das Institut für Neurophysiologische Psychologie, die sitzen in Chester in England, die wissen darum und sind auch selber, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig.
Okay.
Sie haben sehr viel geforscht und Peter Blyth und Sally Goddard Blyth, die haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass alle Schritte der Modellentwicklung evaluiert werden und haben das auch in ihrem Rahmen getan.
Mhm.
Der Vorwurf, dass es keine unabhängigen Studien gibt, der stimmt einfach. Und dann sage ich immer den Leuten, und gib uns doch mal 1 Million oder 10 Millionen Euro und die stellen wir einfach in die Welt und sagen, bitte Leute, völlig unabhängig voneinander, untersucht das doch bitte und belegt das.
Ja, forscht für uns oder gegen uns.
Ja, ganz genau. Und weil das aber so ist, dass der ganze Ansatz neu entwickelt worden ist und in dieser Weise neu zusammengetragen worden ist, wissen Sie um dieses Manko.
Okay.
Genau.
Okay, aber ich kann ja sozusagen, bevor du deine 3 Schlusssätze bekommst, schon mal sagen, du siehst halt jeden Tag, dass es funktioniert, oder?
Ja, und wie. Es ist so eine beglückende Arbeit. Und meine Tochter zum Beispiel sagt, oh Mama, wie kannst du nur jeden Tag immer wieder das Gleiche erzählen? Und ich liebe es. Ich liebe es zu erzählen, weil es sehr wunderbar ist, wenn die Kinder in ihrer Haut rutschen und
schönes
ihren
Bild,
Fähigkeiten
ja.
entsprechend dann auch Neugierde entwickeln, Bewegungsfreude entwickeln, zur Ruhe kommen, besser schlafen können, den Anforderungen besser gerecht werden können. Es ist wirklich eine wunderschöne Arbeit.
Okay, dann bitte nochmal jetzt ganz kurz zusammengefasst, was möchtest du den Studierenden mitgeben über deine Arbeit?
Körper will benutzt werden, auch wenn die neuesten Zeiten so tun, als ob wir Körper nicht mehr brauchen.
Mhm.
Sehr viele Unbehagen bis Krankheiten sind aus meiner physiologischen Perspektive daraus gemacht, dass Körper viel zu wenig benutzt wird. Dann den Studierenden wünsche ich die gleiche Freude und Neugierde an der Physiologie, die ich jedenfalls da schon damals hatte.
Mhm.
Und die Neurowissenschaften sind dabei, Psychologie, Medizin und Pädagogik zu verändern.
Mhm. Und miteinander zu verknüpfen. Ja.
Und miteinander zu verknüpfen. Da sind wir nur ein Puzzlesteinchen und ich wünsche allen Studierenden, diese Wunder, die uns mitgegeben sind, auch wirklich zu bewundern und sich dagegen nicht zu verschließen.
Okay. Liebe Marie, ganz, ganz vielen Dank für diese tollen Einblicke und für die Wünsche. Liebe Studierenden, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt euch das zu Herzen, bewegt euren Körper, es tut uns allen gut. Wir verlinken die Homepage von Marie in den Notizen. Da könnt ihr euch dann gerne nochmal auch neue Inputs zu dem Thema holen oder nochmal nachlesen, wo ihr vielleicht noch Themen gefunden habt, die euch dazu zusätzlich interessieren. Und wie immer, wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt, dann lasst uns gerne eine Notiz da. Und für heute war es das. Alles Liebe und bis bald bei PsychKnowledge.